Während der Hochstand der Protestierer erhöhen sich Stärke und
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 42. Die Jagd von Tina Kaiser aus Stern Nummer 44 vom 27. Oktober 2022. Gelesen von Simone Kohn-Vossen. Seit mehr als einem Jahr wird der antisemitische Hetzer Attila Hildmann von Interpol gesucht. Eine Gruppe von Hobbydetektiven und der Stern haben monatelang recherchiert und ihn in der Türkei aufgespürt. An einem kühlen Oktobermorgen trommelt ein beleibter Mann im Rammstein-T-Shirt mit beiden Händen nervös auf dem Lenkrad seines Mietwagens. Alexander Brehm starrt durch die Frontscheibe auf eine staubige Straße, auf die struppigen Hecken einer türkischen Kleinstadt. Zwischendurch checkt er die Uhrzeit auf seinem Smartphone, das in seinem Schoß liegt. Ein Jäger auf der Lauer. Das Auto hat er in der Seitenstraße einer verschlafenen Wohnsiedlung geparkt, die am Rand einer Eisenbahnlinie liegt, 100 Kilometer südöstlich von Istanbul. Brehm war noch nie hier, und doch kennt er die Straßen des Viertels genau. Er ist sie dutzende Male abgelaufen, in Gedanken und auf Stadtplänen im Internet. Keine 50 Meter entfernt steht ein weißes Haus, 3 Stockwerke, mit einem roten Boxsack im Garten. Für Brehm gehört es zu einem großen Puzzle. An diesem Tag will er, nach mehr als 1,5 Jahren mühevoller Detektivarbeit, die letzten Teile zusammensetzen und Attila Hildmann stellen. Brehm glaubt, dass es jeden Moment soweit sein wird. Es ist erst 3 Jahre her, da war Hildmann der bekannteste vegane Koch Deutschlands. Ein Dauergast im Fernsehen, Autor zahlreicher Kochbuchbestseller. In Berlin betrieb er 2 vegane Imbissrestaurants. Supermärkte verkauften bundesweit seine vegane Bolognese-Soße, Brotaufstriche und einen Energy-Drink. In der Corona-Pandemie wurde er zum Wortführer rechtsextremistischer und antisemitischer Verschwörungsideologien. Er bezeichnete Deutschland als die Judenrepublik. Die Juden versuchten, die deutsche Rasse auszulöschen. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte er Untermensch. Sie gehöre nach Auschwitz. Tausendfach verbreitete er auf Demonstrationen und auf dem Messenger-Dienst Telegram Hass und Hetze. Zeitweise erreichte er damit mehr als 100.000 Follower. Seit Dezember 2020 ist Hildmann auf der Flucht. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Europol und Interpol suchen ihn mit einem internationalen Haftbefehl. Ihm drohen bis zu 3 Jahre Gefängnis. Die Ermittler werfen ihm Volksverhetzung, Bedrohung und andere Delikte vor. Hildmann scheint im Exil noch radikaler geworden zu sein. Er hetzt im Internet weiter. Inzwischen macht er Juden auch dafür verantwortlich, dass seine Firmen pleite gegangen sind und er in der türkischen Provinz nur noch mit 2 Hunden und 3 Katzen als Gefährten lebt. Alexander Brehm ist Teil einer Clique, die seit Februar 2021 hinter Hildmann her ist. 13 Hobbydetektive, die sich Hildbusters nennen, Hildmann-Jäger, nach dem Hollywood-Film Ghostbusters. In ihrem Alltagsleben sind diese Männer und Frauen Grafikdesignerin, Buchverleger, Musiklehrer, Jurist oder Programmierer. Brehm, 40, arbeitet als Koch in einem Pflegeheim bei Zürich. Die Hildbusters sagen, sie wollten erledigen, was die Sicherheitsbehörden bisher nicht geschafft hätten: Hildmann aufspüren und ihn ins Gefängnis bringen. Dafür haben sie nahezu jedes Foto, jedes Video und jede Sprachnachricht untersucht, die Hildmann auf seinen offen zugänglichen Kanälen bei Telegram veröffentlicht hat. Einmal haben sie sogar eine Entführung vorgetäuscht, um Hildmann in die Falle zu locken. Der Stern hat die Gruppe mehrere Monate lang begleitet und parallel selbst recherchiert. Er spürte Hildmanns Geschäften nach und analysierte seine Kryptokonten, schlich sich in seine geheime Telegram-Gruppe ein, suchte nach seinem Standort und fand am Ende den entscheidenden Hinweis, der zu Hildmanns Versteck führte. An diesem Tag im Oktober nun soll die Suche enden. Es ist kurz nach 9 Uhr morgens, als Brehm in seinem gemieteten Citroën wartet. Gegen 9 schickt Hildmann meist die ersten Nachrichten in seine Telegram-Kanäle, die immer noch viele tausend Follower haben. Gegen 10 Uhr geht er mit seinem Husky Akira bei den Bahngleisen Gassi. Dort will Brehm ihn abpassen. In den vergangenen Tagen hat er unzählige Male in Gedanken durchgespielt, wie es laufen und was alles schiefgehen könnte. Was, wenn Hildmann gewalttätig wird? Aus seinem Umfeld hieß es, er sei bewaffnet. Reisedienst Annette. 4,5 Monate zuvor, Dienstag, der 31. Mai 2022. Brehm ist zum ersten Mal mit dem Stern verabredet. Außerdem steht ein virtuelles Treffen mit seiner Gruppe an. Er sitzt am Ufer des Zürichsees auf einer Bank, auf der Wasseroberfläche spiegeln sich vorbeiziehende Wolken und die Bergkuppen von der anderen Seeseite. Im Nachhinein wird man wissen, dass er und die anderen Hildbusters an diesem Tag mit ihrer Suche die virtuelle Welt verlassen, dass sie beschließen, Hildmanns Versteck zu finden und ihn dort aufzusuchen. Sie überschreiten eine unsichtbare Grenze, werden zu einer Gruppe von Bürgern, die sich in die Arbeit der Strafermittlungsbehörden einmischen. Sie fühlen sich moralisch im Recht. Und sie machen Alexander Brehm zum Leiter ihrer heiklen Mission. Zu dem Mann, der am Ende der Suche zu Hildmanns Versteck reisen und ihm in die Augen sehen soll. Die Wellen des Sees stoßen mit leisem Glucksen gegen die Kaimauer. Brehm sagt, ich kann nirgendwo so gut nachdenken wie hier. Er ist alleinstehend. In den vergangenen 2 Jahren kam er zum See, manchmal täglich, auch damit ihm an den langen, einsamen Lockdown-Tagen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fiel. Die Sache mit der Gruppe, sagt er, sei anfangs vor allem ein Zeitvertreib gewesen. Ein neues Hobby gegen die Corona-Langeweile. Zuerst ging es auch nicht um Hildmann, sondern um all die Maskengegner, die zu Beginn der Pandemie durch deutsche Städte zogen. Eine Freundin erzählte ihm, dass sie mit ein paar anderen die Telegram-Gruppen der Maskengegner trolle. Mach doch mit, das ist lustig. Und weil Brehm schon immer Streiche mochte, machte er mit. Wenn Brehm über diese ersten Monate erzählt, wischt er sich die Lachtränen aus den Augen. Nächtelang posteten sie falsche Informationen in die Gruppen derer, die in Berlin Autokorsos gegen die Corona-Politik organisierten. Zum Beispiel die Legende vom Reisedienst Annette. Einige aus seiner Gruppe dachten sich eine Annette aus, die mit ihrem Busunternehmen kostenlos Demonstranten nach Berlin bringen wollte. Sie schrieben fiktive Busfahrpläne und entwarfen Werbebanner. Brehm sagt, er habe keine Ahnung, wie viele Querdenker nachts an die Autobahnraststätten auf Busse des Reisedienstes Annette gewartet hätten, die nie kamen. Hunderte vermutlich. In Zürich guckt Brehm auf die Uhr. Es ist Zeit. Und da es anfängt zu nieseln, sucht er sich in einem nahegelegenen Starbucks einen Platz. Er klappt seinen Laptop auf, nach und nach erscheinen immer mehr Gesichter und Namen. Sabrina wählt sich ein, 36. Eine hübsche Frau mit langem, dunkelblondem Haar, die in Osnabrück als Grafikdesignerin arbeitet. Sie wird zusammen mit Brehm in den kommenden Monaten den Großteil der Recherchen übernehmen. Da ist außerdem Gerhard Torges, 53, Familienvater, der in Osnabrück als Techniker bei einer Bank arbeitet. Bei den Hildbusters ist er dafür zuständig, Hildmanns Spendenkonten sperren zu lassen. Meist reicht dazu ein Brief an die jeweilige Bank. Es verstößt bei den meisten Instituten gegen die Geschäftsbedingungen, mit privaten Girokonten Spenden zu sammeln. Und da ist Kai Enderes, 23, ein Softwareentwickler, der im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Hildmann bereits öffentlich bekannt wurde. Von Juli 2020 bis September 2021 half er Hildmann bei dessen IT. Dann setzte er sich mit mehreren Terabyte Daten ab und übergab sie dem Bundeskriminalamt. Enderes sagte später, er habe Hildmann eine Freundschaft vorgegaukelt, um Beweise gegen ihn zu sammeln. Die Hildbusters glaubten ihm und nahmen ihn auf. Manche Mitglieder kennen sich privat, andere nur durch die virtuelle Suche nach Hilde, wie sie Hildmann spöttisch nennen. Einige von ihnen sind linke Aktivisten. Brehm dagegen sagt, er könne mit der Antifa nichts anfangen. Er sehe sich eher als Liberaler. Die einen sind bereit, ihre Identität dem Stern gegenüber preiszugeben, andere nennen nicht einmal ein Pseudonym. Was sie verbindet, ist ihre Wut auf die deutschen Behörden. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass wir was tun müssen, weil die Behörden nichts tun, sagt Gerhard Torges. Tatsächlich sind die Ermittlungen der Behörden in Deutschland von Fehlern, Versäumnissen und auch von eklatantem Versagen geprägt. Vieles, was man inzwischen über Hildmann und seine Aufenthaltsorte in der Türkei weiß, haben die Hildbusters herausgefunden. Hirse Hitler auf der Flucht. Torges war einer der ersten, die öffentlich machten, dass Attila Hildmann verschwunden war. Anfang Februar 2021 war er nach Berlin gereist, um einen Autokorso von Querdenkern zu stören. Torges wunderte sich, dass Hildmann schon länger auf keiner Demo mehr aufgetreten war. Also fuhr er zu Hildmanns Wohnhaus ins brandenburgische Wandlitz. Dort fand er einen überquellenden Briefkasten. Er fragte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, »Ist Hirse Hitler auf der Flucht?« Wenige Tage später schrieb Hildmann selbst auf Telegram, es gebe einen Haftbefehl gegen ihn. Er veröffentlichte ein Bild, das ihn vor den Felsengräben im türkischen Kayaköy zeigte. Und die Suche der Hildbusters begann. Inzwischen weiß die Gruppe, dass Hildmann Ende Dezember 2020 in einem schwarzen VW Touran fluchtartig Wandlitz verlassen hatte und am Silvestertag in der Türkei angekommen war. Der Whistleblower Kai Enderes hat es ihnen erzählt. Heute, sagt Enderes, Hildmann habe mehrere Maulwürfe in der Justiz gehabt, die ihn vor der drohenden Verhaftung warnten. Dazu zählte Evstatia M., eine Anhängerin Hildmanns, die in der IT-Abteilung der Staatsanwaltschaft arbeitete. Sie soll ihn im Februar 2021 offenbar auch über den Haftbefehl informiert haben. Und das 2 Tage, bevor ihn das Amtsgericht offiziell zur Generalstaatsanwaltschaft überstellte. Die Behörde bestätigt das auf Anfrage nicht, bestreitet es aber auch nicht. Mittlerweile ist Evstatia M. entlassen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen sie wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses und versuchter Strafvereitelung. Von all dem ahnten die damals noch 12 Hildbusters im Februar 2021 nichts. Sie glaubten anfangs nur, dass es um die Digitalkompetenzen der Berliner Behörden nicht zum Besten stehe und wollten helfen, die Spuren zu verfolgen und auszuwerten, die Hildmann im Internet hinterließ. zumal die Sache auch aufregend wirkte. Als Hilde am 23. Februar 2021 das Foto vor dem Felsengrab in der Türkei postete, ist unser Jagdtrieb erwacht, sagt Alexander Brehm. Fast täglich veröffentlichte Hildmann damals Videos, hielt Reden und rief seine Anhänger auf, sich zu bewaffnen. Die Videos gaben aber auch immer neue Hinweise auf seinen Aufenthaltsort: eine rote Holztür, ein blaues Rollo, ein auffälliger Einbauschrank im Schlafzimmer. Nach 3 Wochen hatte die Gruppe Hildmanns Standort: ein schickes Haus mit Pool in Fethiye, 15 Kilometer nördlich des Felsengrabs. Wenig später, am 15. März 2021, schickten die Hildbusters ein 3-seitiges PDF mit ihren Recherchen an das Berliner Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft, inklusive eines Dringlichkeitshinweises. Hildmann hatte die Villa noch bis zum 1. April 2021 gemietet. Doch es passierte nichts. Es ist eines von mehreren Ermittlungsversäumnissen im Fall Attila Hildmann. Seit Hildmanns Flucht behauptete die Berliner Staatsanwaltschaft mehrmals, Hildmann habe neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Sie könne deshalb nichts ausrichten, solange er in der Türkei sei. Eine Auslieferung etwa sei undenkbar. Tatsächlich wurde Hildmann 1981 als Sohn türkischer Eltern im Westteil Berlins geboren. Nach der Geburt adoptierte ihn das deutsche Ehepaar Hildmann aus Tempelhof. Er bekam einen deutschen Pass. Heute weiß man, dass Hildmann 2013 einen neuen Personalausweis auf einem Berliner Einwohnermeldeamt beantragte und behauptete, er habe auch die türkische Staatsbürgerschaft. Der Sachbearbeiter vermerkte das im Computer, ohne Hildmanns Angabe zu prüfen. Auch die Generalstaatsanwaltschaft machte sich diese Mühe nicht. Trotzdem behauptete sie, dass Hildmann in der Türkei unantastbar sei. Die Generalstaatsanwaltschaft sagt dazu auf Anfrage des Stern nichts. Eine Entführung wird geplant. Am 13. September 2021 ließ der Whistleblower Enderes Hildmann hochgehen. Er hatte unzählige Beweise gesichert, die Hildmann in große Schwierigkeiten bringen könnten. Darunter Chatprotokolle aus dessen Telegram-Kanälen, von dessen Handy, 100.000 geschäftliche und private E-Mails, Kontoauszüge, Videos. Das Hacker-Kollektiv Anonymous Deutschland machte den Datenraub öffentlich. Gleichzeitig legte es Hildmanns Webseiten lahm. Brehm kontaktierte Enderes, die beiden trafen sich in Zürich, tranken Bier in einem Wirtshaus. Dass der Whistleblower sich vermutlich strafbar gemacht hat, als er Hildmann die Daten raubte, war Brehm egal. Die beiden hackten eine Falle aus, eine inszenierte Entführung. Sie wollten Hildmann dazu bringen, in die Schweiz zu reisen und seine Verhaftung ermöglichen, indem sie der Polizei rechtzeitig einen Tipp gaben. Helfen sollte ihnen Wolfram Alster, Chef des Main-Verlags, eines Fachverlags für queere Literatur. Auch er gehört zur Gruppe der Hildbusters. Er kannte Hildmann in einer Zeit, als der noch Kochbücher schrieb, und hatte sich als Administrator in Hildmanns Telegram-Kosmos eingeschlichen. Alster ließ Hildmann glauben, auf seiner Seite zu stehen. Was dann passierte, ist so abstrus, dass es wohl kaum jemand glauben würde, gäbe es nicht ein Video, das alles festhielt. Alster filmte Enderes gefesselt in einem Keller und schickte das Video an Hildmann. Er habe den Verräter Enderes entführt, behauptete Alster. Hildmann könne ihn in der Schweiz gefahrlos abholen. Dort gelte der Interpol-Haftbefehl nämlich nicht. Als Brehm und Enderes die alte Geschichte in der Videokonferenz im Züricher Starbucks noch einmal erzählen, lacht Brehm so laut, dass sich die Leute an den Nachbartischen umdrehen. Brehm sagt, die Polizei am Flughafen Zürich sei informiert gewesen. Doch im letzten Moment habe Hildmann wohl doch bemerkt, dass die Schweiz zwar nicht zur EU gehört, aber sehr wohl Interpol-Haftbefehle ausführt. Alster war daraufhin enttarnt und flog bei Hildmanns Kanälen als Administrator raus. Aber es gab ja noch die Daten, die ich Hilde geklaut hatte, sagt Enderes. Und die bewiesen schon damals eindeutig, dass Hildmann die türkische Staatsbürgerschaft nicht besaß. Enderes hatte zum Beispiel eine Sprachnachricht Hildmanns vom 6. September 2021 gespeichert. Da spricht Hildmann über seine Versuche, die türkische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Der Anwalt hat gesagt, dass diese ganze Scheiße 7 Monate dauert, sagt Hildmann. Und bevor ich da irgendein Dokument habe. Und vorher bin ich jetzt auch nicht sicher hier vor Interpol oder so. Der Mitschnitt liegt dem Stern vor. Enderes sagt, er habe das Tondokument schon vor 1 Jahr auch dem Bundeskriminalamt und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität übermittelt. Er sagt, Hildmann habe mehrmals seine Mutter angerufen und sie angebrüllt, sie solle ihm seine Geburtsurkunde schicken. Aber die habe sich geweigert. Auch das habe er den Behörden erzählt. Ohne erkennbare Folgen. Auf Anfrage des Stern sagten beide Ermittlungsbehörden, sie hätten alle vorliegenden Daten unmittelbar und vollständig der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zur Verfügung gestellt. Letzter Versuch. Im Starbucks in Zürich, Ende Mai 2022, räuspert sich Alexander Brehm. Er hat eine Idee, die ihn seit einer Weile beschäftigt. Er sagt, was haltet ihr davon, wenn ich ihn in der Türkei besuche? Würde das nicht die Behörden zwingen, endlich aktiv zu werden? Ein letzter Versuch? Die Suche der Hildbusters steckt seit einiger Zeit fest. Hildmann ist verschollen, seit Enderes ihn vor 1/4 Jahr verraten hat. Auch im Internet ist er vorsichtig geworden. Brehm weigert sich hinzunehmen, dass alle Mühen umsonst gewesen sein sollen. Auch wenn er sich eine Rolle anmaßt, für die er keine Berechtigung hat. Er ist ein deutscher Koch in der Schweiz, der sich in ein internationales Ermittlungsverfahren einmischt. Die anderen sagen, sie seien einverstanden, wenn Brehm sich denn wirklich traue. Meint ihr, Hilde ist gefährlich? Fragt Brehm. Enderes hat ihnen von einer Pistole erzählt, die sich Hildmann in der Türkei besorgt habe. Nun sagt er, er gehe davon aus, dass Hildmann immer noch bewaffnet sei. Brehm sagt, er habe einige Jahre Krav Maga trainiert, einen israelischen Kampfsport. Außerdem sei der Zeitpunkt günstig für einen letzten Versuch. Der Verräter. Denn ein neuer Insider ist aufgetaucht, der Gründe zu haben scheint, sein Wissen gegen Hildmann einzusetzen. Samet K., ein in Deutschland aufgewachsener Türke, der seit einigen Jahren in der Türkei lebt und nach Enderes Datenraub zu Hildmanns rechter Hand wurde. Auch er scheint nun Ärger mit Hildmann zu haben. Jedenfalls hat der wenige Tage zuvor auf seinem Telegram-Kanal geschrieben, K. sei ein schwerkrimineller Abzocker und Profi mit allen Tricks zur Spionage, der ihm Kryptogeld geklaut habe. K. wütete in einem 12-minütigen Video zurück, Hildmann habe den Raub nur inszeniert. Die Hildbusters stehen in Kontakt mit K. Auch der Stern spricht mehrmals mit ihm am Telefon. K. ist ein bulliger Mann mit Glatzkopf. Bevor er mit Hildmann in Weltverschwörung machte, hatte er Fitnessvideos auf YouTube eingestellt. Wie Samet K. es erzählt, bat ihn Hildmann im Herbst 2021 um Hilfe. Hildmann habe ein neues Versteck gebraucht und einen Helfer, da er kaum Türkisch spreche. Ich habe ihn erst mal bei meiner Frau, meinen Kindern und mir wohnen lassen und ihm dann im Nachbarort eine Bleibe gesucht, sagt K. Ein privat vermietetes Haus im Garten am Rand eines verschlafenen Küstenorts namens Gümetsch. Obwohl Hildmann ab und an Fotos aus seinem Garten oder dem Schlafzimmer postete, konnten die Hildbusters das Haus nicht finden. Es war offenbar nie im Internet als Ferienhaus angeboten worden. Auch für die Behörden sei Hildmann unsichtbar geblieben, behauptet K., denn er habe alle Rechnungen für Miete, Strom und Internet an den Vermieter gezahlt, in bar. Trotzdem sei sein Chef unzufrieden gewesen. Er war jeden Tag nur am Rumheulen, dass er sein altes Leben zurückhaben will. Träumte ständig von Luxusautos und Leben in Luxusvillen. Hildmann habe ein großes Ego, sei aber kein Macher, eher ein Bettler. Er lebe in der Türkei hauptsächlich von Spenden seiner Unterstützer auf seine Kryptokonten. Er nutze immer neue Katzenbilder, um vor allem Frauen zu erweichen. Vor kurzem seien sogar ein paar Frauen aus Deutschland zu ihm gereist und hätten ihm Bargeld gebracht. Ein bisschen Geld verdiene er aber auch noch mit dem Verkauf seiner veganen Lebensmittel im Internet. Was K. erzählt, deckt sich mit den Recherchen des Stern. Seit Herbst 2021 wirbt Hildmann auf Telegram fast täglich um Spenden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das Besondere an diesen Überweisungen ist, dass sie von jedem Internetnutzer auf der Welt mit einem sogenannten Blockchain Explorer verfolgt werden können. So lässt sich nachvollziehen, dass Hildmann von September 2021 bis Oktober 2022 auf diversen Spendenkonten Überweisungen im Wert von mehr als 180.000 Euro bekommen hat, wobei es theoretisch auch möglich wäre, dass er mit Scheinbuchungen sein Spendenvolumen in die Höhe treiben will. Einige Zahlungen könnten auch von seinen Geschäftspartnern in Berlin kommen. Die deutschen Lebensmittelhändler haben Hildmanns Produkte ausgelistet. Doch er verkauft noch Gummibärchen, Matcha-Tee, Nuss-Nougat-Creme und vegane Bolognese-Soße über einen Online-Shop, den der wegen Volksverhetzung vorbestrafte NPD-Mann Sebastian Schmidtke in Berlin betreibt. Der Stern bestellte dort ein paar Hildmann-Produkte. Auf den Gummibärchen und dem Matcha-Tee ist als Vertreiber die Attila Hildmann Empire GmbH eingetragen, die im Oktober 2021 Insolvenz beantragt hat. Offenbar handelt es sich um Restbestände. Auf der Verpackung der Bolognese-Soße ist dagegen die LGN Vermarktungsgesellschaft GmbH als Verkäuferin vermerkt. Eine im April 2021 gegründete Briefkastenfirma, die in einem Coworking-Space in Prenzlauer Berg firmiert. Als alleinige Gesellschafterin ist Lisa G. eingetragen. Sie leitete früher Hildmanns veganen Imbiss in Berlin. Auf eine Anfrage des Stern antwortet sie nicht. Samet K. sagt, er habe in der Türkei einen neuen Hersteller für Hildmanns Energy Drink gesucht. Dann habe er sich mit Hildmann zerstritten und den Deal abgesagt. Soko, Nadel im Heuhaufen. Als der Sommer 2022 naht, eröffnet Alexander Brehm eine Telegram-Gruppe, die er Nadel im Heuhaufen nennt. In dieser Gruppe tauschen sich Sabrina und er über ihre Recherchen aus. Der Stern darf mitlesen. Auch andere Hildbusters geben Hinweise. Samet K. hat zwar Hildmanns angeblichen Wohnort genannt, aber keine Adresse. Und selbst wenn stimmt, was er sagt, der Landkreis Gömetsch ist 171 Quadratkilometer groß und hat rund 15.000 Einwohner. Hildmann ist sparsam mit Fotos geworden, die er postet. Manche zeigen ein umzäuntes, freistehendes Haus, in der Ferne das Meer. Alexander Brehm und Sabrina suchen Gömetsch mit Hilfe von Satellitenbildern nach Immobilien ab, die dazu passen könnten. Bald stellt sich heraus, dass Gömetsch tatsächlich eine heiße Spur ist. Im Juni veröffentlicht Hildmann ein Foto, in dem er eine schwarze Katze von der Straße aufsammelt und zu einem Tierarzt bringt. Für den Bruchteil einer Sekunde ist ein auffälliger Kittel des Tierarztes zu sehen. Türkis mit rotem Saum. Solche Kittel tragen die Ärzte auf der Webseite einer Klinik. Der Gömetsch Safa Veterina Klinie. Das legt zumindest nahe, dass Hildmann in Gömetsch war. In den Tagen nach dem Tierarztbesuch fällt den Hildbusters allerdings auf, dass er umgezogen sein muss, möglicherweise mehrmals. Denn er postet immer wieder Bilder, auf denen er mit seinen Katzen schmust. Auf jedem dieser Bilder scheint er in einem anderen Bett zu liegen. Tatsächlich findet der Stern später das Haus in Gömetsch und die Vermieter. Sie sagen, dass Hildmann Mitte Juni ausgezogen sei. Aber wohin? In den folgenden Wochen klicken sich die Hildbusters im Internet durch mehrere hundert Ferienwohnungen im Umkreis von Gömetsch. Nichts. Hildmann scheint Unterkünfte zu meiden, die auf Airbnb oder anderen Seiten im Netz angeboten werden. Allerdings braucht er offenbar noch immer Geld. Jedenfalls beginnt er im Juni in seinen öffentlich zugänglichen Telegram-Kanälen für eine exklusive private Unterstützergruppe zu werben. Wer ihm Geld spende oder seine Lebensmittel online bestelle, werde eingelassen. Der Stern bearbeitet die Rechnung, die die Redaktion bekam, als sie im Internet ein paar Hildmann-Produkte bestellte. Die Reporter erfinden eine Person, die sich als Bolognese-Bestellerin und Attila-Fan ausgibt. Sandra Streich unterschreibt ihre E-Mails mit ihren Initialen SS. In der Wolfsschanze. Mitte August schickt Hildmann Sandra einen Einladungslink in seine private Gruppe, die den Namen Wolfsschanze trägt. So hatte die Wehrmacht ein Führerhauptquartier in Ostpreußen genannt. Später benennt Hildmann die Gruppe mehrmals um. In ihr sammeln sich rund 200 zahlende Fans von Hildmann. Viele sind offenbar stramme Nazis. Sie tauschen sich aus über NPD-Aufmärsche, erzählen, dass sie beim Anblick von Juden einen Würgereiz bekämen und dass sie Hitler verehren. Einige reden Hildmann als »mein Führer« an, versprechen ihm Loyalität bis zum Endsieg. Und der hetzt sie auf. »Eines Tages müsst ihr euch verteidigen«, schreibt Hildmann. Seine Unterstützer sollten Sport treiben, sich auf den Kampf vorbereiten. Und sie sollen für ihn antisemitische Flugblätter in Deutschland verteilen. Vordrucke stellt er ihnen zur Verfügung, kostenlos zum Download. Hildmann sieht sich offenbar als Nachfolger Adolf Hitlers, der den Kampf anführen will. Es wird kein zweites 1945 geben unter meiner Führung. Die Wolfsschanze wird zum Wendepunkt in der Suche nach Hildmann. Denn wie sich herausstellt, teilt der dort nicht nur seine nationalsozialistische Gesinnung, Er veröffentlicht auch sehr viel freimütiger als anderswo private Videos und Fotos. Es ist eine medienethische Gratwanderung. Darf der Stern dieses Bildmaterial mit den Hildbusters teilen, um ihnen die Recherche zu erleichtern? Letztlich entscheidet sich die Redaktion dafür, zumindest die für den Erfolg der Suche relevant erscheinenden Hinweise Brehm und Sabrina nicht vorzuenthalten. Der erste taucht am 18. August in der Wolfsschanze auf. Hildmann besucht mal wieder eine Tierarztpraxis. Ein Video zeigt für wenige Augenblicke beigefarbene Fliesen unter dem Behandlungstisch des Arztes. Die Fliesen haben auffällige Risse. Sie sehen anders aus als die Fliesen der Tierarztpraxis in Gümetsch. Zwei Tage später teilt Hildmann auf seinem öffentlichen Kanal ein Foto, das ihn in einem Karateanzug in einem Garten zeigt. Hinter ihm baumelt ein roter Boxsack. Mehr ist auf den ersten Blick nicht zu sehen. Die Hildbusters Brehm und Sabrina verbringen Tage damit, jeden Millimeter des Fotos zu vergrößern und abzusuchen, wieder und wieder. So entdecken sie Weinreben, einen Maschendrahtzaun, ein Nachbarhaus, eine Trauerweide und eine grüne Wiese. Brehm sagt, Hildes neues Versteck scheint also in einem Wohngebiet zu sein, in einer Region, in der es häufiger regnet. In Gömitsch hat es seit langer Zeit kaum geregnet, sagt Sabrina. Auch das hat sie im Internet überprüft. In den folgenden Wochen veröffentlicht Hildmann weitere Bilder aus seinem Garten. Feuerstelle, Backsteinbalkon, weiße Hauswand, abgeblätterter Putz. Puzzleteile, die sich allmählich zu einem Bild fügen. Die entscheidenden Fehler macht Hildmann aber, als er ab dem 22. September eine Reihe von Aufnahmen veröffentlicht, die ihn letztlich verraten werden. Die erste ist ein Video. Er nachts im Auto auf der Autobahn. Er zeigt das Mercedes-Logo auf dem Lenkrad, sagt, es sei ein 1970er Diesel, alt, aber deutsch. Der fährt bis nach Stalingrad, schreit er, um den Motorenlärm zu übertönen. Am 27. September eine Reihe von Videos und Sprachnachrichten. Er sagt, er sei in den vergangenen 24 Stunden 1800 Kilometer gefahren, wegen eines Gerichtstermins. Seine Tiere habe er vorübergehend bei einem Kameraden gelassen. Er isst eine Pizza auf der Motorhaube, schwarzer Lack, Mercedes-Stern. Vor allem postet er einen Screenshot seines Navigationsgeräts. Noch 207 Kilometer zu fahren. Ankunft um 1.06 Uhr nachts. Das Ziel hat Hildmann mit roten Strichen unkenntlich zu machen versucht. Man erkennt es dennoch. Istanbul. Am nächsten Morgen neue Fotos vom Tierarzt. Einer der Hunde hat seiner Katze Mona das Bein gebrochen. Wieder sind Bodenfliesen des Tierarztes zu sehen. Wieder die auffälligen Sprünge in den Fliesen. Wo auch immer Hildmann lebt, es kann nicht weit entfernt sein von Istanbul. Eine Woche lang durchsuchen die Hildbusters mit Hilfe von Google Maps die Fotos von Hunderten von Tierarztpraxen, wie auch der Stern. Den Treffer landet Anfang Oktober einer der Sternrechercheure. Die Fliesen gehören zu einer Tierarztpraxis in Sapanja, einer Stadt in den Bergen, anderthalb Autostunden südöstlich von Istanbul. Nicht nur die Fliesen stimmen überein. Der Tierarzt hat sogar ein Foto von Hildmanns Katze auf Instagram gepostet. Hildmann bemerkt den weißen SUV nicht, der ihm einige Tage später von der Tierarztpraxis in sein Versteck im Nachbarort Kartepe folgt, zu dem Haus mit dem roten Boxsack im Garten. Am Steuer sitzt ein Mitarbeiter des Stern. Zugriff. Es ist Mitte Oktober 2022, als Alexander Brehm in Kartepe langsam aus dem Auto steigt und den Polizisten seinen Pass entgegenstreckt. Auf Deutsch flüstert er: »Ich glaube es nicht. Wir sind doch so kurz vor dem Ziel.« Reporter des Stern und ein Team von Stern TV sind mit ihm in die Türkei gereist, um das Ende der Suche zu dokumentieren. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Hildmann später seine eigene Wahrheit darüber verbreiten würde, was an diesem Tag passiert ist. Lange dachte Brehm, er könne einfach die türkische Polizei informieren, damit die Beamten dem deutschen Verbrecher vor seinen Augen Handschellen anlegten. Aber es stellte sich heraus, dass die Gemeinde, in der Hildmann wohnt, als rechtsnationalistisch bekannt ist. Türkische Informanten rieten Brehm ab, die örtliche Polizei einzuschalten. Zu groß sei die Gefahr, dass sie nicht Hildmann festnehme, sondern Brehm. Die beiden Beamten, die nun die Pässe von Brehm und dem Stern-Team kontrollieren, lassen sich Zeit. Eine Nachbarin hatte sie wegen der verdächtigen Fremden alarmiert, die in einem Mietwagen saßen. Fast eine Stunde telefonieren die Polizisten immer wieder, bitten um Geduld. Brehm flüstert: »Wenn jetzt Hilde mit seinem Hund um die Ecke biegt, dann war alles umsonst.« Aber Hildmann tritt erst aus dem Haus, nachdem die Polizisten weggefahren sind. Er läuft nicht weg. Er schreit nicht. Er redet mehr als 10 Minuten und beantwortet doch keine einzige Frage. Auch den türkischen Pass, den er zu haben behauptet, will er nicht zeigen. Stattdessen wiederholt er dieselben antisemitischen Sätze, die er sonst tagtäglich bei Telegram verbreitet. Der einstige Bestsellerautor trägt noch immer den weißen Kapuzenpulli mit seinem Logo, den er früher so gern bei seinen TV-Auftritten anhatte. Der Saum an den Ärmeln hängt in fransigen Fäden herunter. Einige Tage später gibt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass Hildmann doch nicht die türkische Staatsbürgerschaft besitze. Er könnte also ausgeliefert werden. Hildmann wird im Internet behaupten, das seien bloß Lügen. Er sei Türke, per Abstammungsrecht. In seiner privaten Unterstützergruppe dagegen sagt er, er werde sich Ausrüstung zum Schutz besorgen und wolle wohl umziehen. Bis zum vergangenen Montag hielt er sich nach Sternrecherchen in seinem Haus in Kartepe auf. Alexander Brehm fährt nach dem Treffen mit Hildmann auf direktem Weg nach Istanbul zum deutschen Generalkonsulat. Er teilt einem Beamten der Bundespolizei Hildmanns Adresse und das Nummernschild des Mercedes mit. Er tritt aus dem Konsulatsgebäude und er sieht die Nachrichten auf seinem Handy. Einer der Hildbusters will nicht mehr. Er fürchtet, diese Reise in die Türkei könnte Hildmann am Ende doch mehr nützen als schaden. Andere in der Gruppe äußern plötzlich Zweifel, ob sich der ganze Aufwand gelohnt habe. Brehm steckt sein Handy weg und besucht die Hagia Sophia. Am Abend steht er mit seinem Bier am Ufer der Meerenge nach Asien und schaut den leuchtenden Schiffen hinterher, die sich über den Bosporus schieben. Er sagt, es sei ein gutes Gefühl zu wissen, dass sich Attila Hildmann nirgendwo mehr sicher fühlen dürfte. Er will glauben, dass all die Mühen nicht vergebens waren. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Kruner und Jahr GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion, Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7, 04 105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 0500 0001 8325 01. BIC BFS WD E 33 LPZ.